Ja, liebe Geschwister, auch ich möchte euch Sie ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst, uns eine gesegnete Gemeinschaft wünschen mit unserem Herrn Jesus Christus. Wenn ich das recht im Kopf habe, dann haben wir in 2 Wochen Pfingsten, das heißt, wir befinden uns also noch so in der nachösterlichen Zeit. Und in dieser Zeit gibt es ja auch interessante Begegnungen mit Jesus Christus. Und wenn ich mal so das Johannesevangelium aufschlage, dann ist zum Beispiel hier von der Begegnung die Rede zwischen Jesus und Maria Magdalena. Dann geht es weiter, dann kommt ja diese Geschichte mit dem ungläubigen Thomas. Und die anderen Evangelien erzählen ja auch noch diese Geschichte mit den Emmaus-Jüngern, die also vollkommen verzweifelt, vollkommen ohne Hoffnung sich da auf den Weg Richtung Emmaus machen. Ja, und dann nochmal zurück ins Johannesevangelium. Dann sind ja die Jünger da oder eine gewisse Anzahl von Jüngern am See Genezareth, auch ziemlich deprimiert und verzweifelt und vor lauter Frust, was sie da alles so in den letzten Tagen erlebt haben, fahren sie da hinaus. Ja, und dann habe ich mal so nachgeschaut, worüber ist denn im letzten Jahr gesprochen worden. Und das war diese Geschichte am See Genezareth mit den Jüngern und als Jesus erscheint, sie ihn anfangs dann noch nicht erkannt haben. Und jetzt habe ich mal weitergelesen und ich muss sagen, die Bibel ist ja immer wieder voller Überraschungen. Denn wer würde vermuten, dass die Bibel sogar eine Stellenanzeige enthält, eine Stellenanzeige sogar von Jesus Christus selbst aufgegeben. Ja, in der Tat, das gibt es tatsächlich in der Bibel. Und bevor wir unser Augenmerk darauf legen wollen, möchte ich zunächst mal den Text vorlesen. Also, es ist das Johannesevangelium, es ist das 21. Kapitel und es sind da so die letzten Verse, angefangen von Vers 15 bis Vers 22. Also Johannes 21, 15 bis 22. Und da hören wir Folgendes. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon Jona, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er wieder zum anderen Mal zu ihm: Simon, Jona, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Jona, hast du mich lieb? Petrus wurde darüber traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt doch alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warst, gürtest du dich selbst und wandelst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagte er aber zu deuten, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Und da er das gesagt, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte. Da Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm: So ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Was geht's dich an? Folge du mir nach. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt Dank sagen, dass du nach deiner Verheißung mitten unter uns bist und wir dürfen dich ganz herzlich bitten, ja, dass dieser Bericht, dieser Text, diese Geschichte, über den du damals mit dem Petrus gesprochen hast, dass er auch in unsere Herzen hineinspricht, auch in unsere Herzen hineinwirkt. Und so geben wir dir alle Ehre und loben und preisen deinen wunderbaren heiligen Namen. Amen. Liebe Geschwister, wenn man diesen Text hört, ist das nicht so, dass das Gespräch zwischen Jesus und dem Petrus ja einem so vorkommt wie ein Bewerbungsgespräch? Ich meine, wir lesen ja oft oder wir stoßen ja oft in Zeitungen und Zeitschriften auf Stellenanzeigen. die ja so in aller Regel so ein typisches Grundmuster aufzeigen. Sie enthalten in aller Regel zwei Kerninformationen. Und zwar einmal die Anforderungen an den Stellenbewerber und dann natürlich das Stellenprofil. Also das, was er, wenn er den Job antritt, dann wirklich zu tun hat. Und so gut wie nie in Stellenanzeigen aufgeführt, aber durchaus hochinteressant. Und deswegen erwähne ich das, weil das nämlich hier zum Tragen kommt in diesem Text. Sind nämlich noch weitere Merkmale, wie zum Beispiel Risiko und die Vergleichbarkeit bzw. die Unvergleichbarkeit mit anderen Jobs, mit anderen Diensten. Und was jetzt für den Petrus, für seinen Dienst bei Jesus Christus gilt, das trifft genauso. Das trifft eben genauso auch für unseren Dienst bei Jesus zu, egal wie dieser Dienst jetzt aussieht, wie er gestaltet ist. Natürlich können wir nicht alles tun, wozu Petrus also damals berufen war. Und interessant ist jetzt, dass wir nun in dieser stillen Anzeige von Jesus Christus, von ihm quasi selbst aufgegeben, dass wir in dieser stillen Anzeige eben auch die Informationen finden, die man normalerweise so in säkularen Stellenanzeigen findet. Und damit liegen auch schon die Punkte für unsere heutige Predigt fest. Und zwar, wir wollen zunächst mal uns Gedanken machen über die Anforderungen bei Stellenantritt. Dann zweitens natürlich über das Stellenprofil. Und drittens, diesen Punkt müssen wir eben mit anführen, deswegen habe ich vorhin noch diese zusätzlichen Merkmale aufgeführt, die man sonst nicht in Stellenanzeigen findet, nämlich wir müssen auch über das Risiko und über die Vergleichbarkeit bzw. Unvergleichbarkeit mit anderen Diensten sprechen. Nämlich diesen Punkt spricht Jesus hier ganz, ganz, ganz deutlich an. Also kommen wir zum ersten Punkt, die Anforderungen bei Stellenantritt. Es ist ja schon bemerkenswert, wie Jesus Christus dieses Gespräch beginnt. Er fragt ihn nach der Liebe zu ihm. Und das nicht nur einmal, sondern gleich dreimal. Und ich denke, Jesus wusste, dass das Verhältnis zwischen ihm und Petrus ja da noch so aufgearbeitet werden muss, dass all diese Vorgänge, die da zwischen Gründonnerstag und Karfreitag geschehen sind, dass die da alle noch im Raum stehen. Das wusste Jesus Christus. Und wir wissen, die Frage nach der Liebe zu Jesus ist eine der allerwichtigsten, wenn überhaupt nicht die allerwichtigste Frage überhaupt, liebe Geschwister. Und diese Frage taucht ja nicht erst im Neuen Testament auf, sondern wir lesen das ja auch schon im Alten Testament. Wenn wir also mal 5. Mose aufschlagen, Kapitel 6, ab Vers 4, da hören wir dieses Wort: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, jetzt kommt's, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Also da haben wir auch schon diesen Satz. Und wer jetzt in Jesu Dienst steht, wer ihm also jetzt nachfolgt, für den steht diese Frage nach der Liebe zu Jesus Christus wirklich in der Mitte. Hast du Jesus lieb? Ich weiß nicht, wie wir das Gespräch mit dem Petrus begonnen hätten. Ich weiß es nicht, aber vielleicht hätten wir es ganz anders begonnen als Jesus Christus, aller Wahrscheinlichkeit nach. Wir hätten vielleicht gesagt, also Petrus, nicht nach dem, was da also so zwischen Gründonnerstag und Karfreitag abgelaufen ist, bist du nicht auch der Ansicht, dass ich da bei deinem Glauben so ein paar Abstriche machen muss? Ich meine, dein Eifer, den du so in den letzten 3 Jahren mit mir gezeigt hast, ehrenwert, aber ich darf dich doch künftig bitten, also mal etwas besonderer vorzugehen und nicht mehr ganz so vorlaut sein. Vielleicht hätten wir so angefangen. Vielleicht hat der Petrus auch das Gespräch so in dieser Richtung erwartet. Vielleicht. Aber und nicht unbedingt diese alles entscheidende, ja, man möchte sagen, diese alles oder nichts Frage, hast du mich lieb? Die ihn völlig unvorbereitet, völlig überraschend mitten ins Mark getroffen hat. Aber ich denke, für den Petrus war es wichtig. Für den Petrus war das eben ganz eine wichtige Frage. Ich meine, auch wenn er ein 3-jähriges Studium hinter sich hatte, nicht auf höchstem Niveau, und wenn er von dem besten Lehrer, den man sich nur vorstellen konnte, unterrichtet wurde, wenn er sehr viel gelernt hat, und wirklich auch sagen könnte, wie auch die anderen Jünger: Herr, wir haben einen Beruf, wir haben Familien verlassen und sind dir also nachgefolgt. Nur, welcher Jesus steht jetzt? Welcher Jesus steht jetzt vor Petrus? Das ist ja doch ein ganz anderer Jesus, den er vor Ostern kennengelernt hat. Denn jetzt steht ja vor Petrus der Herr mit den Nägelmalen, der Gekreuzigte, der Auferstandene. Und dann kommt diese entscheidende Frage, die Jesus für notwendig hält, bevor er den Petrus da in den Dienst stellt. Nicht: Hast du mich lieb, Petrus, den Gekreuzigten, den auferstandenen Herrn? Und ich denke mal, es ist uns sicherlich aufgefallen beim Hören des Textes, dass Jesus beim ersten Mal die Frage etwas anders formuliert. Da heißt es ja nicht: Hast du mich lieb? Sondern er sagt ja, er redet ihn auch mit dem alten Namen an, Simon Jona: Hast du mich lieber, denn mich diese haben? Und man kann sich natürlich fragen, warum? Warum diese Frage? Warum so formuliert? Warum so formuliert? Ich meine, es kann ja nicht so im Sinne von Jesus Christus sein, dass er so, wie soll ich mal sagen, so ein Konkurrenzdenken unter den Jüngern schüren wollte, so nach dem Motto: Mal sehen, wer mich so am meisten liebt. Das kann es ja nicht sein. Also, um diese Fragestellung richtig einzuordnen, richtig zu verstehen, müssen wir in die Vergangenheit des Petrus zurückblicken. Und bedenken wir, der Petrus war es doch, der häufig mit diesem Anspruch hervorgetreten ist, auch wenn das vielleicht nicht direkt so gesagt hat, aber so aufgetreten ist: Ich liebe dich ganz besonders. Ich liebe dich ganz besonders, Herr Jesus Christus. Und wir wissen, als Jesus einmal zu ihm sagte: Wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Und da kommt doch prompt die Antwort von Petrus: Ja, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Und wenn sich alle ärgern, ich werde mich nicht ärgern. Das war unser Petrus. Das war unser Petrus. Natürlich, wenn wir so ein bisschen seine Biografie beleuchten, er war immer vorneweg. Der war mutig. Der hat nicht lange gezögert. Denken Sie nur an die Gefangennahme von Jesus da im Garten Gethsemane. Da hat er dem einen Soldaten das Ohr abgeschlagen, auch wenn es in dieser Situation überhaupt, also vollkommen falsch war. Nicht, er war auch derjenige, der mit seinem Kollegen Johannes da in diesem Hof bei dem hohen Priester da bei dieser Gerichtsszene gewesen ist. Nur wissen wir, wie schief das gegangen ist. Ja, da kam ja gerade diese dreimalige Verleugnung, auf die Jesus Christus ihn in diesem Gespräch noch indirekt ansprechen wird. Ja? Aber jetzt verstehen wir schon die erste Frage von Jesus Christus: Liebst du mich mehr, denn mich diese haben? Nicht, dass er ihm also wirklich klar machen will: Petrus, denk daran, was vor Wochen dein Anspruch war. Und wie steht es jetzt mit deinem Anspruch? Wie steht es jetzt mit deinem Anspruch? Denk an deinen Eifer, denk an deine schwierigste und an deine dunkelste Stunde. Und deshalb, Petrus, deshalb prüfe ich jetzt die ganze Geschichte der letzten 3 Jahre mit mir, die werde ich jetzt dir gegenüber auf eine einzige Frage fokussieren. Hast du mich lieber denn diese? Hast du mich lieber denn diese? Und es fällt uns nicht schwer zu überlegen, wie der Petrus wohl vor Wochen geantwortet hätte. Das fällt uns sicherlich nicht schwer. Der hätte bestimmt gesagt: Natürlich, Herr Jesus Christus, ich liebe dich, immer denke ich mit Begeisterung an die Zeit zurück. Nichts ist von der Begeisterung verloren gegangen. Jeder Tag mit dir wie ein Abenteuer und so wird es auch künftig sein. Und Herr, was die Verleugnung anbetrifft, da bin ich mir ziemlich sicher, das wird mir nicht mehr passieren. So oder ähnlich hätte er vielleicht gesagt. Und jetzt? Und jetzt antwortet er ganz anders. Jetzt richtet er seinen Blick auf Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Und man muss natürlich sagen, das hat der lebendige Gott ihm so geschenkt. Aber er richtet jetzt den Blick auf Jesus Christus und sagt zu ihm: Ja, Herr, du, die Betonung auf du weißt, dass ich dich lieb habe. Du kennst mein Herz. Du bist mein Herr. Du hast mein Leben in deine Hände genommen. Und deswegen weißt du, dass ich dich wirklich lieb habe. Natürlich kann man jetzt einwenden und kann sagen, aber der Jesus Christus kennt doch das Herz eines jeden Menschen. Und er kannte auch das Herz eines Petrus. Und der Herr Jesus musste ja nicht auf die Antwort von dem Petrus warten, war ja nicht auf seine Antwort angewiesen. Der Herr hätte ihm das ja gleich sofort so sagen können, wie Petrus es dem Jesus gesagt hat. Aber für den Petrus war es eben ganz entscheidend und ungemein wichtig, so noch einmal sein Verhältnis zu Jesus Christus zu klären. Für ihn war es ungemein wichtig. Jetzt könnte man ja sagen, das hätte genügt, das wäre ausreichend gewesen. Aber wie muss wohl dem Petrus zumute gewesen sein, als Jesus Christus ihm diese Frage, jetzt natürlich anders formuliert, hast du mich lieb, als er ihm diese Frage noch ein zweites und ein drittes Mal stellte. Als er ihm zum ersten Mal diese Frage stellte, nicht da, hat er doch richtig geantwortet auf diese Frage. Was zu sagen war, hatte er doch gesagt. Und trotzdem lässt Jesus nicht locker. Und jetzt kommt ja diese dreimalige Verleugnung ins Spiel. Jesus Christus kann es ihm einfach nicht ersparen, ihn indirekt nochmal auf diese Sache anzusprechen. Er kann ihm an dieser Stelle den Zerbruch einfach nicht ersparen. Und man hat ja so den Eindruck, und es ist ja auch wirklich so, für jede einzelne Verleugnung damals, jetzt jedes Mal eine Bestätigung seiner Liebe zu Jesus Christus. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wie gesagt, es blieb ihm nicht erspart. Jesus Christus musste so vorgeben, ihm sollte wirklich nochmal klar werden, Petrus, denk daran, wozu du in der Lage warst. Denk daran, bleib wirklich auf dem Teppich. Nicht fang nie wieder an, deiner Selbstsicherheit und deinem Selbstvertrauen den kleinen Finger zu zeigen. Bleib wirklich auf dem Teppich. Ich weiß nicht, vielleicht hätten wir, was wir für, wir hätten vielleicht da wieder so unsere üblichen Sprüche abgegeben, die man immer wieder hört, wenn jemand da irgendwas Falsches gemacht hat, dass man sagt, okay, die Sache damals, sich im Hof des Hohen Priesters dazu Jesus Christus zu bekennen, Petrus, gut, sie ist vollkommen schief gelaufen, aber was soll's nicht, wir kennen den Ausspruch, Schwamm drüber, Kopf hoch, nach vorne geblickt. Vielleicht wäre dem Petrus das auch lieber gewesen, wenn man es so gesagt hätte. Aber das ist eben nicht die pädagogische, das ist eben nicht die seelsorgerliche Art unseres Herrn Jesus Christus, der eben nicht so leichtfertig, egal wie groß, wie schwer, wie gewichtig diese Fehler sind, der eben nicht so leichtfertig über unsere Sünden, über unsere Fehler hinweggeht. So nach dem Motto, macht nichts, zweiter Versuch. Das macht Jesus so nicht. Und merken wir jetzt, liebe Gemeinde, wie wichtig diese Frage ist für jeden Einzelnen von uns. Hast du mich lieb? Das ist eine Frage, die Jesus Christus an jeden von uns stellt und die er immer wieder stellt, diese Frage. Hast du mich lieb? Nicht nur einmal, sage ich mal, am Anfang unserer Bekehrung, nicht wo wir einmal grundsätzlich alles vergeben haben, bekommen haben. Nein, diese Frage, ob wir ihn wirklich lieb haben, diese Frage stellt er uns immer wieder. Und liebe Geschwister, bei dieser Frage geht es in erster Linie nicht um unsere Gefühle, wann immer ich auch den Namen Jesus Christus höre. Es geht auch nicht um meine Abenteuerlust, es geht auch nicht um mein Interesse, was ich momentan mit Jesus Christus erlebe. Es geht auch in erster Linie nicht um meinen Eifer und meinen Einsatz, so groß er auch sein mag. Es geht in erster Linie nicht auch, sag ich mal, um die Freude, aus der heraus ich was für Jesus Christus tue, sondern es geht um meine persönliche Stellung zu dem Herrn, zu dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Darum geht es, liebe Geschwister. Wir alle kennen 1. Korinther 13, diese ersten Verse. Ich könnte mit Menschen und Engelzungen reden, nicht ich könnte weissagen, ich könnte alle Geheimnisse und Erkenntnisse kennen, nicht ich könnte alle meine Habe den Arm geben, jetzt kannst du weiter einsetzen, ich könnte den größten Eifer, mein größtes Bemühen und größten Einsatz da bieten. Es würde mir nichts nützen, wenn ich diese Liebe nicht hätte, diese Liebe nicht zu ihm. Das ist es, liebe Geschwister. Und jetzt kannst du hier in die Gemeinde blicken oder kannst meinetwegen in andere Gemeinde blicken, die du kennst. Und dann kannst du eine Fülle von Beispielen konstruieren, wo das wirklich zum Tragen kommt. Stell dir also jemand vor in der Gemeinde, dem die Kinderstunde am Herzen liegt und der die Kleinen für Jesus Christus lieb gewinnen möchte. Ja, auch ihm muss diese Frage gestellt werden. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Stellt euch eine andere Person vor, nicht die in der Gemeinde, die, was weiß ich, alleinstehende und Hilfsbedürftige versorgt und sie besucht und die Gemeinde steht betend dahinter. Und auch diese Person muss sich diese Frage gefallen lassen, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Warum müssen wir das so betonen, liebe Geschwister? Denn wir stehen bei allem Einsatz und bei aller Freude und bei allem Bemühen für unseren Herrn Jesus Christus, wir stehen immer in der Gefahr, dass wir in den Formalismus, dass wir also so in die Äußerlichkeiten abrutschen, abdriften. Wir stehen alle in der Gefahr. Und deswegen darf uns diese Frage nach der Liebe zu Jesus Christus nicht nerven, sondern genau im Gegenteil, wir wollen sie erwarten. Wir wollen diese Frage erwarten, jetzt mal ein bisschen anders formuliert. Hab ich dich noch ganz, mein Sohn? Hab ich dich noch ganz, meine Tochter? Und vielleicht wisst ihr, worauf ich jetzt hinaus will, auf welchen Vers. Nicht deswegen ist ja der Gedankengang, der im Buch der Sprüche auftaucht, ist ja so tief bewegend und richtig, dass der lebendige Gott sagt, gib mir dein Herz, mein Sohn. Gib mir dein Herz, meine Tochter. Das war doch die Kritik der großen Propheten, dass sie gesagt haben, ihr, also das Volk Israel, ihr seid mit eurem Herzen nicht bei dem lebendigen Gott. Nicht, ihr zieht da euer Ding durch, ihr macht da eure Tempeldienste, eure Opfer, eure Feste, das funktioniert alles tadellos. Der Kultus blüht, aber euer Herz ist nicht bei dem lebendigen Gott. Euer Herz ist nicht bei dem lebendigen Gott. Und das ist der Gedankengang, liebe Geschwister. Das ist der Gedankengang bei der Frage nach der Liebe zu Jesus Christus, dass Jesus jeden von uns fragt. Habe ich dich ganz oder habe ich dich nur zum Teil? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du allein das Sagen hast? Das ist der Gedankengang bei dieser Frage, hast du mich lieb? Habe ich dich ganz oder habe ich dich nur zum Teil? Das war der erste Punkt, nicht die Anforderung bei Stellenantritt, diese enorm wichtige Frage, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und interessant ist ja nun, dass diese dreifache Frage nach der Liebe zu Jesus Christus, und damit kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, zum Stellenprofil, dass diese dreifache Frage nach der Liebe Jesus Christus verbunden ist mit einer dreifachen Aufforderung zum Dienst. Genauer gesagt zum Hirtendienst. Jesus sagt ja dreimal zu Simon Jona, weide meine Lämmer, / weide meine Schafe. Nur was steckt eigentlich hinter dieser Aussage? Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Es ist das Bild von der Gemeinde. Es ist das Bild von der Gemeinde, das Thema auch von Jesus Christus, dieser komplizierte Organismus mit den verschiedensten Charakteren, mit den verschiedensten Empfindlichkeiten, liebe Geschwister, die es innerhalb einer Gemeinde gibt. Und ist gerade mal der geringste Teil, der auf dieser Erde da seine Runden dreht, was die Gemeinde anbetrifft. Und wenn du, das ist jetzt ganz wichtig, dass wir auch das verstehen, liebe Geschwister, wenn du Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem Haupt, haben willst, geht das nicht ohne Gemeinde. Geht das nicht ohne Gemeinde, geht das nicht ohne seine Glieder, geht das nicht ohne die Aufforderung zum Hirtendienst. Du bekommst Jesus Christus nie alleine ohne Gemeinde. Nie. Nie. Immer nur in Verbindung mit Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Ausdruck gehört habt, aber ich habe ihn schon mal gehört, ich und mein Jesus. Das ist eine recht schmale Ausgabe von Jesus Christus. Ich und mein Jesus. Nein, du bekommst Jesus Christus nur im Zusammenhang mit Gemeinde, und eben hier in Verbindung mit dem Hirtendienst. Und das ist auch ganz wichtig, liebe Geschwister. Und das nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch mit Menschen. Und zwar nicht nur mit den Entfernten, zum Beispiel den Verfolgten in Nordkorea, sondern wirklich, wirklich mit dem, der gerade, ich sag's mal so, der gerade im Gottesdienst, muss jetzt nicht so sein, aber es, man kann sich solche Fälle vorstellen, gerade mit dem du im Gottesdienst, der neben dir sitzt und mit dem du wohlmöglich deine Schwierigkeiten hast. Nicht und fortan steht jeder von uns unter diesem Befehl, unter diesem Imperativ, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Nicht, und da kann ich mir vorstellen, da wird mancher so aus seiner, ja, aus seiner ruhigen Schäfchenrolle da herausgeholt. Nicht, bis dass er sagt, auch was war das bisher alles so nett und kuschelig in der Gemeinde, ich das Schäfchen und jeder kümmert sich um mich. Und jetzt kommt Jesus und sagt mir, weißt du, wenn ich dein Herz habe, dann bekommst du auch mein Herz. Und in meinem Herzen, sagt mir Jesus Christus weiter, haben Schafe einen unglaublichen Wert. Mögen sie noch so mühsam, mögen sie noch so unangenehm, mögen sie noch so bockig sein oder welche Art auch immer. Also kümmere dich um mein Schaf. Und dabei gebe ich dir nicht unbedingt dein Lieblingsschaf. Das gebe ich dir nicht unbedingt. Was hat dieser Satz, weide meine Lämmer, weide meine Schafe oder nimm teil an dem Hirtendienst, was hat dieser Satz nicht dem Petrus wirklich einen Schwung gegeben? Was hat der lebendige Gott mit diesem Fischer vom See Genezareth wirklich alles hinbekommen? Nicht, da hält er vor Tausenden plötzlich eine Predigt da in Jerusalem, nicht Tausende kommen zum Glauben, Gemeinde wird da gegründet. Nicht, wir sehen ihn im Gefängnis, wie er auch wieder freikommt, wie er dort herauskommt. Ja, wir hören ihn, diesen bis heute für uns so prägenden Satz sagen, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen und es ist in keinem anderen Heil als nur in diesem einen Namen Jesus Christus. Nicht, und wir sehen ihn auf dem Schiff nach oben, wie er dort Gemeinde gründet, nicht wie er den ersten und zweiten Petrusbrief schreibt. Ja, und wir sehen ihn noch an dem Tag, wo er wirklich sein Leben für den Herrn lässt und er als Märtyrer in Rom stirbt. Das war seine Teilhabe am Hirtendienst. Ja, was bedeutet das jetzt für uns? Wir sagten ja am Anfang, nicht jeder kann das tun, wozu jetzt also Petrus also berufen war. Aber trotzdem, es hat ja uns was zu bedeuten, liebe Geschwister. Nicht, die wir ja auch in irgendeiner Form im Dienst Jesu Christi stehen. Natürlich kann nicht jeder von uns hier eine leitende Funktion in der Gemeinde haben. Nicht, dass er auf die Lehre achtet oder dass er irgendwelche Leute beruft oder dass er ja, Gemeindezucht übt, wenn es notwendig ist und so weiter. Aber Hirtendienst bedeutet ja noch mehr, bedeutet ja jetzt nicht nur Leitungsdienst, sondern bedeutet ja auch Fürsorgedienst. Und das ist natürlich etwas, was jeder von uns im Rahmen seiner Möglichkeiten ausüben kann. Fürsorgedienst. Das heißt also, achte auf deine Glaubensgeschwister, nicht in der Gemeinde. Nimm ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Zweifel ernst. Hilf ihnen wirklich, dass sie das Wort Gottes besser verstehen, dass sie oder trage dazu bei, dass ihr Glauben gefördert wird. Und wir können sicherlich noch weitere Beispiele aufführen. Aber diese Aufforderung, liebe Geschwister, diese Aufforderung, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, denke ich, beinhaltet noch etwas, was vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt etwas mit Gemeinde zu tun hat. Denn ich denke auch, dass darin ein Erziehungsauftrag drinsteckt, liebe Geschwister. Und damit meine ich Folgendes, inwieweit können wir als Eltern oder als Großeltern wirklich unseren Kindern, unseren Enkelkindern helfen, Jesus Christus und damit auch die Gemeinde lieb zu gewinnen? Inwieweit können wir als Eltern, als Großeltern ja, unseren Kindern, Enkelkindern helfen, wenn sie also damit mit schwierigen, weltanschaulichen Strömungen konfrontiert werden. Und das ist ja heute gang und gäbe, nicht? Denken Sie Evolution, Genderismus, dann die Lebensgemeinschaften, dann die Geschlechtervielfalt, die Geschlechterumwandlung und. Inwieweit können wir Ihnen da wirklich eine Hilfe sein, dass wir Ihnen gute Literatur, gute geistliche Literatur mit auf den Weg geben und so weiter. Also da steckt auch dieser Auftrag drin, auch wenn das zunächst mal nicht direkt etwas mit Gemeinde zu tun hat, liebe Geschwister. Das ist also der zweite wichtige Punkt, liebe Geschwister, das Stellenprofil. Und damit kommen wir jetzt zu dem dritten Punkt. Und der muss einfach aufgenommen werden, weil ihn Jesus Christus wirklich anspricht. Wie gesagt, in Stellenanzeigen finden Sie diese Merkmale Risiko und Vergleichbarkeit und Unvergleichbarkeit von Stellen eigentlich nicht. Ja, was ist jetzt nun das Risiko dieser Stelle, die der Petrus da antritt oder die du hast oder die Stelle, die schon lange bei Jesus Christus hast? Worin liegt also wirklich dieses Risiko, wenn Jesus Christus wirklich die Vollmacht über dein Leben hat, wenn er dein Leben plant und bestimmt, lenkt, leitet und führtet? Und die Antwort gibt uns natürlich der Vers 18, vor allen Dingen der zweite Teil, wenn es da heißt, ein anderer wird dich gürten und leiten, wohin du nicht willst. Und jetzt muss man schon hier in aller Schärfe sagen, wenn ich nicht bereit bin, dieses Risiko einzugehen, dann bin ich auch nicht geeignet für einen Dienst bei Jesus Christus. Das muss man an dieser Stelle in aller Schärfe sagen. Wenn ich nicht bereit bin, dieses Risiko einzugehen, dann bin ich also nicht geeignet für einen Dienst bei Jesus Christus. Und damit Petrus und damit auch wir dieses Risiko jetzt richtig einordnen, richtig einschätzen, richtig verstehen können, geht Jesus Christus auch in zwei Schritten vor. Der erste Schritt ist, dass er zuerst in die Vergangenheit des Petrus zurückblickt. Er sagt ja, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warst, gürtest du dich selbst und wandelst, wohin du wolltest. Und so haben wir den Petrus ja erlebt. Er war entschlossen, er war mutig, er war aktiv, er war lernbereit. Wir würden ja sagen, an und für sich zunächst mal gute Eigenschaften. Aber sie entpuppten sich auch immer wieder als seine Schwächen. Nicht? Er war zu voreilig, er nahm den Mund zu voll. Und ich denke, dass das größte Problem bei dem Petrus war diese Unterordnung. Selbst unter seinem Herrn. Nicht wie oft hat er ihm widersprochen. Leidensankündigung. Herr, das widerfahre dir nur nicht. Fußwaschung. Erst gar nicht, dann ein bisschen, dann alles. Nicht wie oft hat er ihm widersprochen. Nicht, und ich denke, genau in dieser Unterordnung, liegt jetzt das Risiko, dass Petrus jetzt beim Stellenantritt wirklich eingeht. Diese Unterordnung, was früher wirklich sein großes Problem war. Und den zweiten Schritt, den Jesus da vornimmt, ist, dass er natürlich einen Blick in die Zukunft wirft. Und da sagt er, wenn du aber alt wirst, dann wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Was für ein Gegensatz. Jesus sagt ja nicht zu Petrus, also mein lieber Petrus, wenn du alt und grau und weise geworden bist, dann hast du so viel Lebenserfahrung und so viel Lebensweisheit gesammelt, dass du mich gar nicht mehr so oft fragen musst. Nein, er sagt genau das Gegenteil zu ihm, mein lieber Petrus, je älter du wirst, desto weniger bestimmst du dein Leben. Das heißt, ich bestimme künftig deine Reisetermine, deine Reiseorte, deine Reiseziele, deine Reisezeiten, nicht mit, aber auch gegen dein Verstehen, mit, aber auch gegen deinen Willen, mit, aber auch gegen deine Gefühle. Nun wollen wir nicht zu sehr oder jetzt ausschließlich nur dieses Risiko sehen, sondern in diesem Ganzen steckt auch ein großer Trost für uns und natürlich auch für den Petrus drin. Dass Jesus ihm nämlich da indirekt deutlich macht, Petrus, diesmal wirst du nicht versagen. du wirst mich nicht verleugnen. Du wirst mir die Treue bis zum Ende halten, wenn du akzeptierst, die Führung deines Lebens wirklich in meine Hand zu geben. Dieser Trost, der steckt da drin. Und ich möchte noch auf einen kleinen Nachsatz eingehen. Und zwar dieser Nachsatz, weil der manchmal falsch interpretiert wird. Wohin du nicht willst. Dieser kleine Nebensatz. Man überliest ihn ja schnell. Nicht, das heißt also jetzt nicht, dass Gott dich immer und immer den Weg führt, den du absolut nicht gehen würdest. Es heißt aber auch nicht, zu glauben, wenn du jetzt mehrere Alternativen hast, du stehst ja manchmal vor irgendwelchen Problemen, hast mehrere Möglichkeiten, dich zu entscheiden und die Antwort, die fällt ja auch nicht abrupt vom Himmel, sondern du musst vielleicht mal kurzfristig entscheiden, im Vertrauen auf den Herrn, dass dieser Weg richtig ist oder er lässt Umstände kommen, dass du einen anderen Weg gehst. Aber ich wollte nur sagen, also nicht, auch nicht zu glauben, wenn du mehrere Alternativen hast, dich zu entscheiden, dass immer der unangenehmste, der schwierigste, der richtigste und der geistlichste Weg ist. Auch dieses Denken ist nicht richtig. Sondern was Jesus Christus hier klar machen will, was er uns hier deutlich machen will, ist, dass es nicht auf deinen, sondern auf Gottes Willen ankommt. Darauf kommt es an. Und da kann beides passieren. Nicht, dass du einen schweren Weg geführt wirst, einen weniger schweren Weg geführt wirst. Oder es kann durchaus ein Weg sein, wo du sagst, das hätte ich mir in den kühnsten Träumen nicht erwartet, dass Gott mich jetzt solch einen Weg führt. Also es kann alles passieren. Ja, und jetzt zum Schluss, jetzt erleben wir den alten Petrus. Jetzt erleben wir wieder diesen alten Petrus. Nicht, jetzt heißt es nämlich, Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen und den Jesus lieb hatte. Da Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Ich meine, es ist natürlich tröstlich, dass dieses hier falsche Vergleichsdenken, ich will nicht grundsätzlich sagen, Vergleichsdenken ist falsch, aber hier dieses falsche Vergleichsdenken in diesem Moment sogar dem Petrus also da passiert, unterläuft. Nicht, und man muss sich das ja momentan vorstellen, gerade hat ihn Jesus eindrücklich auf seine Aufgabe vorbereitet, auf seinen Dienst. Gerade hat Petrus begriffen, hat das begriffen und er ist auch bereit, das so zu wollen, sich wirklich unter die Führung des Herrn zu stellen. Nicht, und dann dreht er sich kurz um, sieht den Johannes, der wo während des gesamten Gesprächs da ihnen gefolgt ist und dann sagt er, aber Herr, was wird denn aus dem Johannes? Wie ist denn seine Stellenbeschreibung? Wo liegt denn sein Risiko? Ich gehe doch schon bis zum Äußersten. Wirst du ihn auch bis an die Grenzen führen? Tja, und Jesus? Antwort, was geht es dich an, Petrus? Folge du mir nach, in aller Treue. Folge du mir nach. Petrus, im Klartext heißt das, ich werde dich den Weg führen, der für dich der richtige ist, und ich werde deinem Kollegen Johannes den Weg führen, der für ihn richtig ist. Also vergleiche nicht, sondern deine Aufgabe ist, mir zu folgen. Mir wirklich zu folgen. Und jetzt kannst du in die Kirchengeschichte hineinschauen. Und dir werden dort auf Schritt und Tritt Beispiele präsentiert mit diesen unterschiedlichsten Wegführungen. Bleiben wir als erstes nur bei diesen beiden Exponenten, Petrus und Johannes. Petrus stirbt der Märtyrertod, so circa 63, 64 nach Christus. Und Johannes darf von diesem Zeitpunkt an noch ungefähr 35 Jahre weiterleben. Er ist übrigens der einzige Jünger, der nicht dem Märtyrertod stirbt. Warum? Warum? Nehmen wir mal zwei Missionare. John Eliot, die Geschichte haben sicherlich manche schon gelesen, Hudson Taylor. John Eliot stirbt, bevor auch nur ein Aucas-Indianer zum Glauben kommt. Und Hudson Taylor, wenn man seine Biografie liest, seine Geschichte liest, darf viel Frucht seiner Arbeit sehen. Warum? Ein Beispiel aus dem vorigen Jahrhundert. Viele von uns kennen die Gebrüder Johannes und Wilhelm Busch. Johannes Busch stirbt im Alter von 51 Jahren qualvoll einen Tod nach einem Verkehrsunfall. Und hinterlässt, jetzt hören wir richtig hin, und hinterlässt 6 Kinder als Waisen. weil zuvor seine Frau gestorben ist. Und Wilhelm Busch, den holt der lebendige Gott nach einer Evangelisation da im Zug, ich glaube, er ist fast 70 Jahre alt geworden, holt ihn einfach so heim. Warum? Oder nehmen Sie Beispiel aus unserem jetzigen 21. Jahrhundert. Nicht lesen Sie Open Doors, die Berichte von Open Doors oder die Berichte von HMK, Hilfsaktion Märtyrerkirche. Nichts ist erschreckend. Nicht wie auf unserer Welt Christen gefoltert und ermordet werden, während wir hier unbehelligt leben können. Können zum Gottesdienst kommen, können das Wort hören, können ihn loben und preisen, müssen keine Angst haben, müssen nicht aufpassen, dass wir erwischt werden, oder müssen nicht immer zittern, dass eventuell der Geheimdienst vor der Tür steht. Warum? Auf alle diese Warums haben wir keine Antwort. Du nicht und ich nicht. Und Jesus ist uns auch keine Antwort schuldig. Jesus wird uns sagen, was geht's dich an? Folge du mir nach in aller Treue. Folge du mir nach. Aber was er uns auch mit auf den Weg gibt, Jesus Christus, das ist, dass er uns immer richtig führt, dass er uns immer gut führt. Ja, auch in diesen schwierigen Wegen. Auch in diesen schwierigen Wegen. Und da gilt immer wieder dieser Satz, dass derjenige, der in uns angefangen hat, das gute Werk. Und sei es, dass dieses gute Werk geschieht auf einem schwierigen Wege, aber er wird es vollenden bis auf den Tag von Jesus Christus, wo er kommen wird. Die Gewissheit haben wir. Und darin möge uns der Herr segnen, auf diesem Weg zum Vaterhaus. Amen.